Ich begrüße für Radio Flora jetzt Konstantin Wecker vor unserem Mikrofon. Und wir wollen sprechen auch einmal über den gestrigen Abend, der unter dem Motto Liebeslieder gegen Bankenmacht stand, wo du ja auch einen wichtigen Beitrag geleistet hast. Und wir möchten sprechen über die Veröffentlichung, über die neue Schrift Aufruf zur Revolte, die du, Konstantin, mit deinem Weggefährten, er nennt sich Prinz Karus der Zweite, jetzt, ich glaube heute schon? Oder
heute ist er zum Download frei. Ja,
heute veröffentlicht, also im Internet veröffentlicht, zum Download als E-Book freigibst. Ja, zunächst mal zu dem gestrigen Abend. Mich hat der Auftritt dort sehr beeindruckt, auch von dir. Und ich kann nur sagen, ich hatte die Idee, du bist wie ein Tornado auf der Bühne. Da gibt es, der Tornado hat auch ein stilles Auge, da gibt es auch stille Momente, aber du reißt die Leute einfach mit. Und da frage ich mich eigentlich, wie ist das bei deinen Liedern, wenn du die singst? Bist du da jedes Mal wieder drin oder ist das Professionalität?
Na, ist natürlich eine Professionalität dabei, das ist gar keine Frage, die mich auch sehr beruhigt, weil ich im Laufe der letzten 40 Jahre auf der Bühne so unglaubliche Dinge schon erlebt habe, dass mich eigentlich nichts mehr wirklich erschüttern kann. Und deswegen kann ich mit einer ganz anderen Ruhe auf die Bühne gehen. Dann ist natürlich die Professionalität zweitrangig, weil dann lasse ich mich natürlich mitreißen einfach von meinen eigenen Liedern. Und zwar nicht, weil ich dann dauernd denke, oh, das habe ja ich geschrieben, sondern weil ich einfach dann Interpret bin. Ja, ich bin wirklich, kann mich da wirklich aufteilen. Ich bin auf der einen Seite Interpret und auf der anderen Seite bin ich eben der kreative Mensch, aber auf der Bühne bin ich nur Interpret. Und da ist mir auch dann eigentlich egal, ist dieses Lied jetzt von mir, wäre, ich würde auch eins von jemand anderem, was ich ja manchmal auch mache, mit der gleichen Begeisterung singen.
Ach so, auch wenn du die Lieder tausendmal schon gesungen hast, es reißt dich trotzdem wieder mit, du steigst ein, du bist wieder drin.
Ja, ich möchte jetzt da einen Vergleich bringen, der vielleicht jetzt etwas größenwahnsinnig klingt, aber ich meine es nicht so größenwahnsinnig. Aber man kann ja auch ein Schubert-Lied seit 200 Jahren immer wieder singen und es bleibt immer wieder dieses Schubert-Lied. Und insofern sehe ich schon, dass ein Großteil meiner Lieder auch so zeitlos sind, dass man sie dass man sie einfach singen kann, ohne daran zu ermüden. Also das Lied, das ich vielleicht am allermeisten in meinem Leben gesungen habe, interessanterweise gestern Abend nicht, weil es sonst auf jeden Auftritt singen ist, wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Und da ist natürlich auch sehr schön, dass ich, wenn ich das zusammen mit meinem, ich nenne ihn immer meinen musikalischen Lebensgefährten, Jo Barnikel, den zweiten Pianisten eben, wenn wir das zusammenspielen, dann improvisieren wir einfach mittlerweile so. Es macht so einen Spaß, weil wir auch aus dem Gerüst ausbrechen können natürlich. Ja. Und manchmal kriegt es einen Salsa-Rhythmus und manchmal, ich habe sogar schon im Walzer gespielt. Und dann ist immer sehr nett, wenn dann die Leute sagen, das ist aber gar nicht so wie auf der Platte. Dann sage ich, ich höre mir meine eigenen Platten nicht an. Ich habe keine Ahnung, wie das damals vor 30 Jahren auf der Platte war.
Ja, es ist jedes Mal neu, das ist sicher so. Und gestern Abend war ja nun eigentlich, es war ja eigentlich eine politische Veranstaltung, wenn man so will. Und deine Lieder sind ja nicht eigentlich politisch, oder wie würdest du das verstehen?
Naja, doch die letzte, die Wut und Zärtlichkeit, das sind schon wirklich so ein Lied wie Absurdistan und das Lächeln meiner Kanzlerin, das sind wirklich definitiv politische Lieder.
Und Empört euch.
Empört euch natürlich, ja. Also das ist schon so. Und früher habe ich ja auch, wenn man überlegt, diese Schallplatte, wo der berühmt gewordene Willi drauf war, da waren ja auch Lieder wie Willi und Frieden im Land. Also das war auch so eine ähnliche Mischung wie eigentlich bei der jetzigen CD. Und ich bin andererseits ja immer ein politischer Mensch gewesen, ein sich engagierender Mensch. Also ich bin seit 40 Jahren in der Friedensbewegung, wie ich eben gestern erzählt habe, die ja noch in den 80er Jahren riesengroß war und dann immer kleiner wurde. Und obwohl, da kann man auch noch was dazu sagen dann. Und natürlich, dass ich mich im Antifaschismus halt bekennend und begeistert betätige. Und die Friedensbewegung, das ist interessant. Auf der Straße sind nicht mehr annähernd so viele Leute wie in den 80er Jahren. Ulm Menschenkette, 300, 400.000 Leute waren da. Aber wir haben ja jetzt das Internet. Und es ist durchaus möglich, dass viele Leute gar nicht mehr demonstrieren gehen, aber anders tätig sind, zum Beispiel auch im Internet, sodass ich das Gefühl habe, der Syrienkrieg zum Beispiel wurde ja eigentlich dadurch bis jetzt wenigstens verhindert, hoffentlich hält es so, der Einmarsch der Amerikaner, weil, wie manche Zeitungen ja unverschämterweise als Schimpfwort schrieben, weil die Engländer und die Deutschen und die Amerikaner kriegsmüde seien. Dieses Wort als Schimpfwort zu verwenden, da müsste man fast wegen Volksverhetzung jemand anzeigen. Ich meine, das ist doch nicht zu glauben. Natürlich sind wir kriegsmüde. Ja. Ja, bitte darum. Wenn so viele Menschen kriegsmüde sind in Deutschland, dass sogar die deutsche Politik natürlich auch etwas von dem im Kurs ändern muss, auch wenn sie wahrscheinlich begeistert gern wieder den Amerikanern gefolgt wären, bei jedem Einmarsch und wieder Waffen verkauft hätten, was sie ja immer noch trotzdem tun. Aber dann heißt es schon, dass vielleicht eine größere Friedensbewegung gibt und die vielleicht heute anders aussieht. Vielleicht ist die Art des Demonstrierens auch eine Art der 60er, 70er Jahre gewesen. Obwohl andererseits, wenn man überlegt, was in Istanbul passiert, diese Platzbesetzungen, die jetzt da sind, in Kairo leider, ist es in eine sehr brenzlige Lage geraten durch den Putsch. Aber auch das, also ich bin der Meinung, auch dass es überhaupt möglich war, dass in Kairo das Volk wirklich demonstriert hat, aufgestanden ist, einen Platz besetzt hat, friedlich am Anfang, ja, mit Frauen und Kindern, das hat sich eingegraben in das Gedächtnis. Und das wird nie mehr auszuwischen sein. Also es wird immer wieder die Möglichkeit dadurch bestehen. Und das sind Prozesse, die lange, 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 lange andauern, gerade in solchen Ländern. Und vielleicht ist aber die Art jetzt hier zu, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich recht habe damit. Mir kam nur der Gedanke, dass vielleicht auf die Straße zu gehen, zwar ein für mich alten Herrn auch immer noch ein wichtiges Mittel der Wahl ist, ein Mittel, sein Engagement zu bekennen, aber dass die Jugend vielleicht schon mit ganz anderen Mitteln operiert.
Das ist durchaus möglich. Das Internet bietet ja auch die Möglichkeit, sehr schnell mit Demonstrationen und sehr zahlreich dann auch wieder zu reagieren. Das ist ja auch im arabischen Frühling gewesen, über Facebook und über Handy und diese Kontakte. Das haben wir bei all diesen neueren Demonstrationen auch erlebt. Also auch da können auch sehr schnell für die Straße Leute mobilisiert werden. Aber hinter den Kulissen läuft sicherlich auch eine ganze Menge. Das ist sicher richtig. Ja, und die ganzen Internetseiten, unter anderem auch deine, hinter den Schlagzeilen zum Beispiel, nicht die viel zu wenig noch bekannt ist.
Leider, ja.
Ich möchte sie hier nochmal erwähnen. www.hinterdenschlagzeilen.de, auf der du ja nicht nur deine politischen Meinungen, sondern sehr viele aktuelle und sehr interessante Themen auch veröffentlichst. Zurück zu dem Motto der gestrigen Veranstaltung. Liebeslieder gegen Bankenmacht. Wo ist da eigentlich die Zielrichtung? Bankenmacht und Liebeslieder, das geht doch eigentlich gar nicht zusammen. Das sind doch völlig unterschiedliche Ebenen.
Ich finde es einen ganz hübschen Titel, weil er zeigt, dass man versucht mit künstlerischen Mitteln, also das Liebeslied steht ja hier einfach nur als ein Symbol, dass man mit den Mitteln der Poesie gegen etwas angehen möchte. Und darum finde ich das auch schon ganz geglückt. Wir wollen mit Poesie versuchen, die Herzen der Zuhörer zu erreichen. Und der Zuhörer selbst wird reif genug sein. Ich hielt mein Publikum immer für reif genug, selbst politisch zu entscheiden und auch zu handeln. Ja. Darum habe ich auch nie etwas vorgeschrieben, sowieso nicht, aber auch vorgegeben, dass ich sage, wählt das und wählt das und macht das, sondern ich halte mein Publikum für ein reifes Publikum und für Menschen, die ihre eigenen Entscheidungen, die auch nicht immer mit mir einer Meinung sein müssen, um Gottes Willen, das wäre fatal.
Ja. Das ist ja das Wesen der Poesie, dass es unabhängig von politischen Meinungen die Menschen erreichen kann. Das ist natürlich klar. Die Frage ist nur, wo dann die Brücke zum politischen Engagement geschlagen wird. Wenn die Botschaft deiner Lieder nicht so offensichtlich ist, wenn das wie in vielen deiner Lieder nicht so vor sich hergetragen wird, dann ist doch die Frage, wie verbinden wir das? Worauf setzt du, worauf hoffst du, dass deine Lieder eine politische Mobilisation auch, neben anderem natürlich, aber auch hervorrufen?
Naja, zum Beispiel meine Arbeit an diesem Internetportal hinter den Schlagzeilen. Das ist im Endeffekt entstanden, weil ich glaube, es war Bourdieu, der das Wort von der Gegenöffentlichkeit geprägt wird, dass es möglich ist, dass wir viele Gegenöffentlichkeiten schaffen. Und ich war 2003 im Irak. Ich sage immer etwas zynisch, ich habe versucht, mit noch 30 anderen friedensbewegten Menschen den Einmarsch der Amerikaner zu verhindern. Es ist uns nicht gelungen. Aber ich habe durch diese Lügen, die im Umfeld des Irakkriegs uns in der Friedensbewegung schon viel schneller bekannt waren, als es dann öffentlich gemacht wurde, habe ich mir gesagt, wir brauchen doch hier ein Forum, wo wir diese Gleichgeschaltetheit der Medien, die immer kurz vor Kriegen natürlich zu entdecken ist, dass wir die unterwandern können, ja. Und dann habe ich mich entschieden, dieses Internetportal zu gründen, das ja jetzt seit 10 Jahren existiert. Wir haben einen Redakteur dort, den Roland Rottenfußer. Es ist ein absolutes Non-Profit-Projekt. Und das ist der Versuch, nochmal auch politisch aufzuklären. Ja, es geht ja um Aufklärung, um zu schaffen von Zusammenhängen, andere Zusammenhänge vielleicht erkennen. Und das ist es, was ich meine. Das Publikum, das zu mir ins Konzert kommt, weiß, glaube ich, schon im Endeffekt, wo ich ungefähr stehe, politisch. Also das weiß es. Und dann bin ich der Meinung, weil ich immer vom reifen Publikum spreche, wenn sie jetzt Mut fassen nach so einem Konzert zu sich selbst, dann werden sie schon wissen, was sie tun.
Ja? Mut fassen zu sich selbst, da möchte ich noch mal einhaken. Also die Poesie hat nicht unmittelbar eine politische Wirkung. Sie bringt die Menschen vielleicht eher sich selbst näher. Ist es das?
Ja. Und Gottfried Benn, wir haben ja seine etwas fragwürdige Biografie vorhin gerade angesprochen. Trotzdem ist er ein ganz grandioser Dichter. Ich liebe ihn als Lyriker über alles, muss man einfach nur mal so sagen. Und er hat mal gesagt, sich selbst begegnen im Gedicht. Und das ist das Schöne an der Poesie, an der Lyrik. Ich begegne beim Lesen eines Gedichtes von Rilke, begegne ich nicht Rilke, sondern mir. Und in der Popmusik ist es anders. Die Popmusik versucht, dass du im Endeffekt so aussiehst wie der Sänger, du willst dich so kleiden, du willst nur ihm begegnen. Du willst ihn am besten auch noch ins Bett kriegen oder was weiß ich alles. Aber in der Poesie entdeckst du dich selbst. Und vielleicht können wir mal davon ausgehen, dass die Selbstreflexion und der Zweifel, das sind meines Erachtens die heiligsten Güter, die wir als denkende Wesen auf Erden haben. Selbstreflexion ist so notwendig, weil sie uns immer wieder den Spiegel vor Augen hält und uns immer wieder zusammen mit dem Zweifel auch an uns selbst zweifeln lässt, auch an der Wahrhaftigkeit unserer Vorhaben. Klerikaler Fundamentalist kann eine Selbstreflexion haben. Es ist einfach nicht möglich. Er würde sofort aufhören, er würde sofort alles niederlegen und würde beginnen zu zweifeln. Was auch notwendig wäre für alle. Es ist auch notwendig für einen Menschen, der gläubig ist, zu zweifeln immer wieder.
Ja. Ja. Das ist der Kopf, aber das Herz spricht da doch nochmal, sprichst du
natürlich,
mit der Poesie ja doch wieder an.
Aber mit dem Herzen lasse ich mich aufmuntern, lasse ich mir Mut machen. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidendste. Ich frage mich ja immer wieder, ich habe einmal gesagt, bei meinen Konzerten bin ich ja vor 40 Jahren angetreten, um mit meinen Liedern die Welt zu verändern. Und wenn ich mir die Welt so ansehe, kann ich nur sagen, ich war es nicht. Also, und dann habe ich aber ganz viele Mails bekommen und Briefe von Leuten, die geschrieben haben, aber ich hätte doch etwas bewirkt, und zwar in ihnen. Also mir haben viele Leute geschrieben, dass ich irgendwann in den 80er, 90er hätte ich ihr politisches Bewusstsein angestoßen oder sogar verwandelt, manchmal verändert. Ja? Das heißt, man kann schon etwas bewirken als Künstler, aber unter meiner, von meiner Vorstellung her möchte ich nicht bewirken, dass sie anschließend nach einem Konzert rausrennen und irgendwelche Mauern niederstürmen und irgendwas anzünden oder abbrennen. Das wäre die falsche Botschaft, die ich verbreite.
Nein, aber dass sie mehr bei sich sind vielleicht?
Dass sie mehr bei sich sind und dadurch ihre eigenen Kräfte entdecken.
Du sagst ja dem Lied Empört euch, sagst du ja auch gehört euch, liebt euch und widersteht im Refrain.
Das ist mir sehr wichtig. So eine Zeile zum Beispiel wie gehört euch und liebt euch, wäre in den 70er Jahren, in dieser heiß politisierten, ideologischen, überideologischen Zeit, die wäre mir nicht durchgegangen. Die hätten mich gesteinigt dafür. Ja? Was heißt hier lieben, lieben, lieben in einem politischen Lied? Ja, bist du aber wahnsinnig.
Das ist auch für viele heute noch so.
Ja, das mag sein, aber das ist, das, da habe ich mich nie beeindrucken lassen. Mir war das immer wichtig, dass ich nicht auf so etwas festgelegt werde, auf eine rein politische Botschaft werde. Ja. Auch, es gibt ja noch einen Punkt, den mir viele Linke völlig übel nehmen, dass ich mich so für Spiritualität interessiere. Dass Spiritualität für mich ein Thema ist, dass ich glaube auch, dass wir eine neue Spiritualität brauchen, eine, die nicht irgendwelchen Glaubensdogmen unterworfen ist, also dass man sich auch durchaus mal um das nicht ausschließlich Endliche und Materielle kümmert, sondern auch um vielleicht so in sich geht, dass man in sich etwas entdeckt. Und man kann es nur in sich entdecken.
Ich bin ganz deiner Meinung. Wir leiden im Augenblick, glaube ich, in unserer modernen Gesellschaft hier unter einem Verlust der Spiritualität. Das hat sehr viel mit Medien, mit Konsumgesellschaft zu tun, mit schneller Befriedigung oberflächlicher Wünsche. Und dabei verlieren wir eine Dimension des Menschlichen generell. Diese Spiritualität hat ja schon angefangen mit den ersten steinzeitlichen Kunstwerken, mit den Überlegungen zum Tod und zur Religion. Diese unglaublichen Höhlenmalereien, die damals schon entstanden, das ist Spiritualität. Und wenn wir das verlieren, dann sind wir nur noch halbe Menschen.
Also ich bin in den letzten Jahren, muss ich sagen, ich bin natürlich eigentlich von der Ratio her, bin ich eigentlich fast so etwas wie ein Atheist, weil ich lasse mir auch von niemandem mehr erzählen, der genau weiß, was Gott will und was Gott sagt und was Gott meint. Aber wenn ich dann wieder Momente habe, in denen ich ganz bei und in mir bin, oder wenn ich zum Beispiel Bach oder Mozart höre, dann weiß ich, dass es Gott gibt. Oder was Göttliches auf jeden Fall. Also die Kunst ist mir viel mehr Gottesdienst, als ich es in der Kirche finden könnte.
Ja, kommen wir jetzt aber doch nochmal zum Widerstehen zurück. Zum Widerstehen, zum Empören, zum sich wehren. Was ja auch in diesem Lied im Refrain drin steht. Halbe Menschen, Menschen, die nicht bei sich sind. Die können das, glaube ich, nicht so gut. Du sagst in dem Lied, ein Volk in Duldungsstarre. Also da ist, glaube ich, auch ein therapeutischer Effekt deiner Lieder, Menschen zu sich zurückzuführen.
Also auf mich persönlich haben sie sicher einen therapeutischen Effekt. Und dann hoffentlich natürlich auch, es klingt so ein bisschen überheblich, wenn man von einem therapeutischen Effekt spricht, aber dass natürlich Musik auch heilen kann, das wissen wir auch aus der Medizin, ja? Dass sie etwas Heilsames hat. Und nicht nur für jemanden, der selbst Musik macht, sondern durchaus auch beim Hören und Erleben von Musik. Da bin ich mir ganz sicher. Und für mich hat auch Poesie etwas Heilsames. Ich weiß, dass immer weniger Gedichte gelesen werden in dieser Welt. Und ich finde es ganz tragisch, weil mir Gedichte seit meinem 12. Lebensjahr unendlich viel bedeuten. Und ich habe jetzt gerade eine Rilke-CD aufgenommen, also das ist ein reines Hobby praktisch von mir, weil es auch kaum jemand interessiert. Ja. Aber es war allein das Erarbeiten dieser Texte Und dann das Lesen, ich habe das im Winter in Italien, in meinem uralten Tonstudio, mit Ratten und Spinnen haben noch zugesehen, weil das halt noch ein bisschen schalldicht noch war, aber schon verfallen ist. Ja. Und da haben wir das mit einem Laptop und einem guten Mikrofon aufgenommen. Das waren so wunderbare Tage, einfach ein paar Tage wieder in die Stille des Rilkeschen Werkes hineinzukriechen und das zu erleben.
Und das gibt auch Kraft.
Es gibt durchaus Kraft, ja. Es gibt auch eine innere Kraft. Es ist eben so, dass wir nicht alles, was in uns passiert und was um uns passiert, nicht alles mit der Ratio erfassen können. Und das ist banale philosophische Weisheit. Das weiß eigentlich jeder und jeder Philosoph hat das auf irgendeine Weise auch schon mal ausgedrückt. Aber was man vergisst ist, dass die Kunst oft genau diese Lücke füllen kann, nämlich das, was man mit der Ratio nicht erfassen kann, kann erahnt und erspürt werden in der Kunst.
Das ist schon genau das, was über das eindimensional Politische hinausgeht, was aber notwendig ist, um wirklich auch als Mensch politisch engagiert zu sein. Denn sonst läuft man nur einem Führer hinterher.
Ja, das ist genau der entscheidende Punkt. Also, dass man, ich glaube, dass es möglich ist, wäre, dass eine Masse sich nicht nur auf eine Katastrophe hinzubewegt, sondern wenn man jedem Einzelnen seinen eigenen Wahnsinn lassen würde, ja, nicht geführt von einem Führer oder von einem Dogma, schon organisiert. Es muss was organisiert werden, das ist gar keine Frage. Und da gibt es Menschen, die können das, und es gibt andere Menschen, die können das nicht und die können dafür was anderes. Aber dass sie sich auch zu einem Positiven hin entwickeln kann. Ja. In den letzten Jahrhunderten haben wir erlebt, dass Massen einfach nur völlig zerstörerisch gewirkt haben.
Verführt waren.
Ja. Und ich glaube auch nicht, dass man mit der Kunst verführen sollte in dem Sinn, sondern man sollte etwas zeigen, was im Zuhörer sowieso schon wohnt, sonst würde es nicht so angesprochen werden. Da braucht man gar nicht viel verführen. Man verführt natürlich schon ein bisschen, indem man natürlich ein schönes Arrangement macht logischerweise verführt mich Mozart natürlich mit seinen Melodien und unglaublich. Aber er verführt mich nicht, er führt mich irgendwo in einen von der Ratio nicht erfassbaren Raum.
Ja, und das ist wiederum nötig, um, wie gesagt, Kraft zu entwickeln. Wir haben ja jetzt kommen wir mal auf dein Buch, beziehungsweise eure Schrift, muss ich sagen, Aufruf zur Revolte. Darin wird als Voraussetzung für die Revolte ja eigentlich angesprochen, so etwas wie Solidarität als Ziel unter den Menschen. Man kann es auch Liebe nennen, liebt euch, heißt es im Text bei dir. Ist das überhaupt im Augenblick ein realistisches Ziel? In dieser Schrift habt ihr auch gezeigt, welche Probleme in der Gesellschaft gerade herrschen, welcher Druck durch diese Sozialangst entsteht, die Abstiegsangst der großen Mengen der Bevölkerung, Mittelschichten, die dadurch in eine egoistische Individualität getrieben werden, die sich eben gerade nicht mehr mit anderen solidarisieren, sondern sich nur im Konkurrenzverhältnis sehen und die dadurch auch sich selbst verlieren.
Mhm. Also diese Angst ist natürlich der gemeinste Motor, den sich die neoliberale Ideologie, hat sie sich's ausgedacht, ist es passiert, wahrscheinlich ist es auch in Thinktanks richtig ausgedacht worden, ja.
Ja, man hat Teamarbeiten verkürzt, Teamzusammenarbeiten, ja. Grundsätzlich solche Dinge sind schon im Management auch durchgesetzt worden.
Ja, das ist, oder wie Volker Pispers so schön sagt, früher hatte man einen Arbeitgeber, heute, wenn man bei einer Zeitarbeit angestellt ist, hat man einen Zuhälter. Ja. Das finde ich einen wunderbaren Satz. Die Angst ist natürlich dieser Motor, wie können wir die Angst überwinden? Da hilft natürlich, jetzt sind wir schon wieder bei der Kunst, da hilft natürlich die Möglichkeit, sich Mut machen zu lassen, durch Künstler. Und was wir ja eigentlich wollen mit dieser Schrift in erster Linie ist, wieder darauf aufmerksam machen, dass sich Künstler vielleicht doch wieder mehr engagieren sollten. Ich habe vorhin mit Dieter darüber gesprochen, dass junge Musiker entweder sie haben Angst, ihren ersten Plattenvertrag zu verlieren, wenn sie sich zu stark aus dem Fenster lehnen, oder wie mir einer gesagt hat, ein junger Kollege, hat gesagt, er verliert sein Publikum. Wenn er anfängt, sich zu positionieren, dann verliert er die Hälfte seines Publikums. Auch Radiospülungen sowieso, ja. Auch Radioeinspülungen. Und was uns am Herzen gelegen ist, besonders ist diese Verlogenheit des Diskurses, die allgemein herrscht. Dass man einfach eines zum Beispiel nicht beim Namen nennt, was ich versuche immer wieder klar zu machen. Die neoliberale Ideologie ist eine Ideologie, eine strenge, strenge Ideologie, die aber immer wieder versucht, sich selbst als völlig unideologisch darzustellen und alle anderen als Ideologen. Ja, vor allem die Linken sind natürlich die schärfsten Ideologen, obwohl ich nicht annähernd so eine Geschlossenheit in der Linken sehe, wie ich sie bei den Neoliberalen sehe, so ein geschlossenes Einverständnis. Und das ist eine straffe Ideologie. Und wir laufen Gefahr, und das ist meine große Angst, alle demokratischen Werte, die wir uns erarbeitet haben, zu verlieren. Es geht nämlich auch um ein Wort, das wir heute noch gar nicht angesprochen haben, um Demokratie. Mir geht es um Demokratie. Ich bin ein Verfechter, ein flühender Verfechter der Demokratie. Und ich möchte nicht, dass was jetzt schon beginnt, dass diese Errungenschaften, dass die innerhalb kürzester Zeit, wie in Griechenland zum Beispiel, wo wir sehen, wo die Neonazis mittlerweile offen auf der Straße Leute überfallen und Asylanten verprügeln, und Kommunisten verprügeln. Und da ist schon so vieles verloren gegangen. Und darum haben wir auch geschrieben, wer sich nicht mit dem völlig entwürdigten, gedemütigten Griechen solidarisieren kann, der hat noch gar keine Ahnung, um was es überhaupt geht.
Ja. Das ist richtig. Allerdings machen die Neonazis in Griechenland auch etwas anderes, etwas, womit sie immer schon Anhänger gewonnen haben. Sie unterstützen die Bevölkerung mit Nahrung, mit Medikamenten, mit all dem, was wir eigentlich tun müssen, was eigentlich die Linke tun müsste. Die europäische Linke müsste sich solidarisieren. Auch wir Deutschen müssten, die deutschen Gewerkschaften. Es gibt kleine Ansätze, soweit ich weiß, aber es ist nicht genug. Wir müssten auf jeden Fall auch da, um den Rechten entgegenzutreten. Nicht nur, aber auch das ist ein Gesichtspunkt. Und wir müssen humanitäre Hilfe sowieso aus ganzem Herzen leisten für die Griechen, die von den Banken ausgebeutet werden.
Natürlich.
Von der neoliberalen Ideologie. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass da eine Solidarisierung eben auch nicht erfolgt. Und wir haben darüber gesprochen, warum nicht. Denn in Deutschland heißt es ja die faulen Griechen.
Ja, aber das ist natürlich eine gezielte Arbeit bestimmter Medien gewesen. Vor Jahren hat es schon begonnen und ich werde nie vergessen, dass ich habe dann mal einen Griechen Willi geschrieben. Ich habe ja meinen Willi in verschiedenen Versionen dann immer wieder neu aufleben lassen praktisch. Und nachdem ich ein Bild in einer großen deutschen Zeitung gesehen habe und da war Papandreou und blickte ganz normal aufs Meer. Und da stand drunter, da jammert der Grieche. Das fand ich so unglaublich unappetitlich. Ja. So unglaublich unverschämt. Ja. Und das wird mir nie mehr aus dem Kopf gehen. Und das hat mich, es ist interessant, mich hat noch schon einmal ein Bild zu einem Lied inspiriert, fällt mir jetzt ein. Und zwar habe ich Haile Selassie, den Diktator Haile Selassie, in seinem Garten stehen sehen, ganz traurig. Und das hat mich angerührt. Es durfte damals nicht, Ende der 70er durfte natürlich ein Kaiser wie Haile Selassie niemanden anrühren, aber es hat mich trotzdem angerührt, obwohl es nicht durfte. Und ich habe das Lied geschrieben, der alte Kaiser, ja, auf dieses Bild hin. Und da sieht man ja wieder mal nur ganz als nebenbei, warum die Amerikaner natürlich so schlau waren. So ein Bild wie das vor dem Napalm flüchtende Mädchen in Vietnam nie mehr wieder veröffentlichen zu lassen. Ja.
Zurück zu meiner vorigen Frage. Wir haben gesprochen über die Solidarität, die nötig ist. Und ich würde gern noch mal eingehen wollen auf die Probleme, auf den Druck, der Druck der sozialen Angst, auf die Veränderung der Menschen in eine negative Richtung, die wir beobachten. Es gibt nicht nur die Entsolidarisierung der großen Masse, die wir überwinden müssen, wozu die Kunst sicherlich einen Beitrag leisten kann, aber auch politisches Engagement und Einsicht. Kopf und Herz müssen hier wieder zusammenkommen auch. Aber es gibt ja auch eine sogenannte Elite. In der Schrift habt ihr berichtet von dem Typ des Investmentbankers, der sich für die absolute Elite hält. Und
Das hat, glaube ich, bei manchen dieser Menschen schon fast religiöse Züge. Also die haben wirklich das Gefühl, sie sind wie früher die absolutistischen Herrscher, die ja der Meinung waren, sie sind von Gott ausersehen. Und ich glaube, die haben es wirklich geglaubt. Und so langsam glauben die auch, sie sind vom Schicksal ausersehen, die Welt zu leiten, zu führen. Und wir haben eine Sache erwähnt, die wurde vergessen bei der ersten großen Weltwirtschaftskrise. Gab es eine Demonstration in London der Arbeiter und der Gewerkschaften. Und dann zogen sie demonstrierend an der Börse vorbei und oben waren Börsianer, junge Börsianer, die Geld runterschmissen und die Demonstranten auslachten. Ein symbolisch sehr, sehr wichtiges Bild auch eigentlich, ja. Wir werden ausgelacht von 1% der Weltbevölkerung, da bin ich überzeugt davon. Und die Frage ist, an die kommen wir nicht ran, sondern wir müssen bewirken, durch einen großen Druck, dass sie vielleicht wieder mal über sich selbst nachdenken. Also ich habe das Glück, befreundet zu sein mit dem großen Psychologen Arno Grün, der das Buch geschrieben hat, Verlust des Mitgefühls. Und das sagt eigentlich alles, denn das ist auch etwas, worüber ich unbedingt noch reden wollte und worum es auch eigentlich in der Schrift geht. Wir haben die Empathie eigentlich verloren für andere Menschen. Arno Grün sagt, es ist eben nicht so, und da wird er bekämpft natürlich auch in der Wissenschaft, auch von neoliberalen Denkern, er sagt, es sei nicht so, dass der Mensch geboren wird als Wolf unter Wölfen, sondern er ist sich sicher aufgrund seiner Forschungen, dass der Mensch mit Mitgefühl auf die Welt kommt. Es gehört ihm, es ist ihm eigen. Es wird ihm nur im Laufe der ersten Jahre schon, der ersten Lebensjahre, systematisch aberzogen, weil sich Kinder gezwungen werden, entweder durch autoritäre Eltern mit Prügel und Androhung oder durch Eltern, die praktisch nur dann lieben, wenn eine bestimmte Leistung vom Kind erbracht wird. Ich liebe dich, wenn du ein gutes Abitur machst. Ich liebe dich, wenn du jetzt brav im Kindergarten bist. Und das Kind muss sich von frühester Kindheit an ein anderes Ich suchen, als das, was es eigentlich wäre.
Ja.
Das hat er erfahren, das war interessant, hat Arno Grün das erfahren in seinem anderen bahnbrechenden Buch, Der Fremde in uns, wo er mit alten Nazitätern gesprochen hat. Er ist ja selbst Jude und verfolgt gewesen. Und er hat ganz in aller Ruhe mit alten Nazitätern gesprochen, die ihm noch selbst gesagt haben, sie können immer noch nichts dabei empfinden, wenn ein jüdisches Kind verbrannt wird. Das ist ganz normal für die. Konnten kein Mitgefühl dafür entwickeln. Und er sagt, bei den Leuten hätte man eine jahrelange Therapie gebraucht, um das wieder, diese Verhärtung, diese unglaubliche Verhärtung wieder rauszubringen. Nur bei einem ist es ihm, glaube ich, gelungen, wie er mir erzählt hat, der dann irgendwann begonnen hat zu weinen. Und weil, wenn du dann es wirklich erkennst, was du dein Leben lang warst, du hältst es, glaube ich, gar nicht mehr aus.
Deshalb darfst du es auch nicht erkennen.
Deswegen darfst du es auch nicht erkennen. Ja. Noch eines wollte ich sagen zu dem, was auch mit dem Mitgefühl zu tun hat. Ich bin ja auch befreundet mit einem amerikanisch-jüdischen Zen-Meister, mit Bernie Glassman. Und habe auch ein Buch mit dem zusammen herausgebracht. Und ich fand es so spannend, weil in meiner Idee, Spiritualität und Politik zusammenzubringen, habe ich natürlich nach Leuten gesucht, die das schon machen. Bernie Glassman ist so einer. Er ist ein Zen-Meister. Er gilt als Erleuchteter. War sehr nett, weil ich habe ihn gefragt, was ist das eigentlich, Erleuchtung? Ich kann damit nicht so viel anfangen, sagt er, ich auch nicht, Konstantin. Ich gelte nur als einer. Und er ist ein wunderbarer Mann. Was macht er? Seit 30 Jahren ist er im härtesten Winter bei den Obdachlosen, baut mit den Obdachlosen in New York, baut mit ihnen mittlerweile eine genossenschaftliche Bäckerei auf. Er ist ein Mann der Tat, ein Zen-Meister, der jeden Tag seine 3-4 Stunden meditiert, aber trotzdem tätig, politisch durchaus tätig ist, ja, ein engagierter Mensch. Und da gibt es viele. Da gibt es viele, auch im kleineren Bereich. Er hat jetzt auch den Erfolg noch, dass diese Bäckerei wirklich ein Riesenerfolg wurde dass er wirklich, und weißt du warum er sagt, dass er mit den Obdachlosen lebt? Er sagt, man muss einmal so weit unten gewesen sein, um zu spüren, dass die Hand, die einem von oben herab etwas reicht, dass es das nicht ist. Das ist immer demütigend. Ja. Du musst auf gleicher Ebene sein mit ihnen.
Ist das vielleicht jetzt ein Licht am Horizont? Ist das vielleicht ein Ansatz zur Lösung der sozialen Probleme, die wir ja durch den Neoliberalismus haben, durch die Bedingungen, unter denen wir arbeiten und leben? Gibt es die Möglichkeit, sozusagen in kleinen Gemeinschaften von unten herauf die Gesellschaft zu verändern?
Das müssen wir machen. Das ist die einzige Möglichkeit. Das meine ich auch im Endeffekt mit dieser Revolte. Von unten verändern, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, dass da oben eine ganz gebündelte Reihe von, ich muss mal so sagen, von Drecksäcken sitzen, die sich keinen Dreck scheren und die sogar noch wahrscheinlich sich glücklich schätzen. Warum wird denn die soziale Freiwilligendienst immer so geschätzt? Natürlich, der kostet nichts, das sind Freiwillige und die können oben weiter ihre Geschäfte machen. Also wir müssen ihnen trotzdem weiter auf die Füße treten. Das ist wichtig. Aber natürlich, man muss es von unten her verändern und zwar, und deswegen habe ich ganz bewusst dann nicht weiter geschrieben, indem ich noch konkretere Vorschläge gemacht habe. Das könnte man vielleicht in einem großen Buch machen. Aber die Vorschläge, die Leute sind ja klug genug, sich selbst sowas auszudenken. Es geht ja nur um den Anstoß. Ich bringe bestimmt keine Mao-Bibel raus, ja? An die man sich wortwörtlich halten kann, sondern ich möchte eigentlich, dass jeder seine eigene Bibel schreibt.
Ja, aber diesen Menschen, in der Schrift bezeichnet ihr sie auch als Soziopathen. Ihr stellt die Frage, werden wir von Soziopathen beherrscht? Und das ist, wird dann auch bejaht, nicht? Ja, das ist eure Ansicht auch. Die Frage ist, diesen Soziopathen steht ja ein ungeheurer Machtapparat zur Verfügung. Und wir sehen das mit NSA zum Beispiel und mit Militär, mit Medien aber auch. Ihr sprecht von der Verlogenheit des öffentlichen Diskurses.
Naja, weil eben doch, das muss man einfach mal so sagen, die großen Medien im Endeffekt irgendwelchen Konzernen gehören. Ja? Natürlich wird sich niemand ein eigenes Blatt schaffen und damit den Ast, auf dem er sitzt, absägen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Ist es nur das oder ist es auch sozusagen die Auswirkung einer Art, wie soll man sagen, Mainstream, einer Art Ideologie des Neoliberalismus, der eine gewisse Schere im Kopf, eine Gleichschaltung der Medien bewirkt? Oder liegt es auch daran, dass einzelne Redakteure, einzelne Journalisten nicht rausfallen wollen, ihre Karriere nicht beschädigen wollen, indem sie irgendwo...
Aber wenn sie ihre Karriere beschädigen, weil sie da rausfallen würden mit etwas, was sie schreiben, dann heißt es doch, dass es irgendwo eine Latte gibt, die oben angesetzt wird, was man nicht schreiben darf und was man schreiben darf. Ich kenne mich zu wenig aus. Ich weiß nur von ein paar Journalisten, die ich kenne, kleinen Journalisten in nicht allzu großen Medien, von Münchner Tageszeitungen zum Beispiel, die sagen, dass der Druck auf sie so groß geworden ist, weil sie weniger Zeit haben, weniger Geld verdienen, viel mehr schreiben müssen in dieser wenigen Zeit, sodass sie natürlich ganz gern auch vorbereitete Dinge übernehmen. Ja, und die Think Tanks haben ja ganz schön was ausgearbeitet, was du ja als überarbeiteter, als überlasteter Journalist gerne auch mal zur Hand nimmst, weil es ist fertig und du darfst den Namen drunter schreiben.
Ja, man hat gar nicht mehr die Zeit, tiefer zu recherchieren, nicht?
Ja, genau. Die tiefe Recherche ist fast ausgefallen.
Ja, das ist in der Tat das Problem und wir bemühen uns bei Radio Flora zum Beispiel ja auch um eine, aber wir sind da nicht die Einzigen, im Internet gibt es viele Ansätze der Gegenöffentlichkeit.
Ja, so ist es.
Und die muss auch gestützt werden. Das ist sozusagen das zweite Standbein. Kommen wir nochmal zu einer Art Zusammenfassung. Was sind denn unsere Chancen? Worauf können wir bauen und aufbauen? Worauf können wir hoffen, wenn wir diese Revolte, diese Veränderung der Gesellschaft, die auch eine allmähliche nur sein kann, worauf können wir bauen, wenn wir da erfolgreich sein wollen?
Erstens mal darauf, dass wir wieder Empathie zu einem wirklichen Thema machen, dass wir uns auch unserer eigenen Empathie besinnen, dass wir, ich sage es nochmal so, obwohl mir das wieder viel Ärger einbringen wird, aber ich möchte nur eine Revolution, die aus Liebe zu Menschen gemacht wird und nicht aus deswegen, weil man das Gefühl hat, man hat ein Modell im Kopf sich erarbeitet, das dann für alle Menschen gut und gleich gut ist. Ja, wir haben erlebt, dass diese Modelle alle nicht funktioniert haben. Also muss es, warum bemüht man sich denn überhaupt? Also ich glaube, ich bin deswegen ein politischer Mensch immer gewesen, weil ich, und in diesem Punkt bin ich Gott sei Dank kein Psychopath, ich kann mein Mitgefühl nicht abschalten. Psychopathen haben ja auch Mitgefühl, aber sie können es auch abschalten zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie Karriere machen wollen oder wenn es notwendig ist.
Einmal den Brutus machen,
genau. Ich kann es nicht abschalten und ich habe mir ja, oder kannst du dir vorstellen, ich habe ja oft immer wieder gesagt, die Sehnsucht, die auch Hans-Dieter Hüsch immer hatte früher, sagt, einfach nur in Frankreich leben, Liebesgedichte schreiben. Und währenddessen ist er 400 Auftritte im Jahr hat er gehabt, also mehr als das Jahr Tage hat. Und immer wenn ich mir das dann vornehme, er geht doch in die Toskana mein halbes Jahr und schreibt nur noch ein paar Gedichte, dann lese ich was in der Zeitung und dann kommt eben doch ein anderer Text raus. Und das ist schon, weil man auch wütend wird. Also ich wünsche mir als Zweites auch Wut und Zärtlichkeit für alle Menschen und das in einer schönen Balance. Ich habe auch mit diesem wunderbaren Bernie Glassman gesprochen. Er kam gerade, er machte in Auschwitz Retreat. Also eine sehr, und er sagt, Auschwitz lehrt ihn unglaublich.
Für unsere Hörer nochmal, Bernie Glassman ist?
Ist dieser Zen-Meister. Bernie Glassman ist der Zen-Meister, der amerikanische. Und er macht Retreats in Auschwitz. Und er kam voll Liebe erfüllt zu dieser ersten Begegnung, die wir hatten, zurück. Und ich habe kurz vorher gesprochen, wir hatten gemeinsame Diskussion und er hat was gelesen und ich habe gesungen. Und nun gab es eine Diskussion und dann hat er gesagt, nein, alles muss nur noch ausschließlich, ganz darf nur noch Liebe sein, weil er so erfüllt war auch davon, sage ich, Bernie, aber wir brauchen doch auch die Wut, weil wir sonst nie was verändern würden. Sagt er, nein, sonst war es ganz stur vorher. Und nein, das Liebe. Und dann haben wir uns geeinigt darauf, dass die Wut wichtig ist und notwendig, aber wir sollten nicht handeln aus der Wut heraus. Und ich glaube, so kann man die Wut und Zärtlichkeit und die Wut und Liebe auch verbinden, denke ich. Natürlich werden jetzt viele sich sagen, das klingt alles sehr theoretisch, trotzdem, was ich da sage, wo kann ich konkret beginnen? Wie kann ich konkret beginnen? Es gibt Möglichkeiten, man kann sich zum Beispiel pro Asyl anschließen, ja? Wenn man überhaupt nicht weiß, was man tun, wo man anfangen soll. Helfen wir, schließen wir uns Vereinigungen, die schon existieren, an. Pro Asyl ist eine sehr gute Idee. Das sind einfach Menschen, die sich wirklich um die Ärmsten der Armen in unserer Gesellschaft kümmern. Um die Asylanten, die zum Teil nicht mehr 20, 30 Kilometer von ihrem Wohnort weg dürfen. Ja? Und der Wohnort ist so, dass man unbedingt weg möchte. Ja? Also das ist eine Möglichkeit.
Ja, es gibt viele Organisationen mittlerweile, die man sich aussuchen kann. Also gerade die NGOs, die übernational agierenden. Und da gibt es viele Möglichkeiten mitzuarbeiten. Aber ich glaube grundsätzlich Zivilcourage, Wut auf der einen Seite, Liebe und Zärtlichkeit auf der anderen. Ist es das, worauf du baust?
Auf das würde ich mir erhoffen, ja. Und dass die jüngere Menschen, auch wenn sie Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, sich trotzdem wenigstens, und die Möglichkeit haben sie, dank des Internets, politisch wenigstens informieren. Weil dann kommt automatisch oft der Drang, etwas tun zu wollen. Ich habe mal einen jungen Studenten, sehr klugen Kopf, der war nach dem Konzert und wir haben uns an einer Bar getroffen und der war im Konzert und dann sage ich, sag mal, warum seid ihr eigentlich alle, ein Philosophiestudent war das, warum seid ihr denn alle so desinteressiert, also wie ich den Eindruck habe, sagt er, glaubt nicht mehr, dass es ein wirkliches Desinteresse ist, er glaubt, Jeder ahnt, wenn er sich wirklich informieren würde, müsste er was in seinem Leben ändern. Also lässt man es lieber bleiben. Das ist eine sehr gute Antwort gewesen, ja, finde ich.
Schönen Dank. Ich danke dir für das Gespräch, Konstantin Wecker.
Danke dir auch.